Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 95. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up führe ich ein Selbstgespräch darüber, was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, dass man nichts mehr tun kann. Im Deep Dive spreche ich mit Lilly Radu, der wundervollen Gründerin des Fashion-Labels V-Collective, darüber, wie sie eine globale Marke wird. Bei Was bewegt mich spreche ich über das Leben nach Systemen anstatt nach Zielen. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche erzähle ich euch von der kontinuierlichen Müllabfuhr in der deutschen Bürokratie. Und das letzte Wort habe heute auch ich. Catch-up. Ja, ihr hört hier meine Stimme und das wird sich in dieser Folge auch nicht ändern, denn Verena hat sich total erkältet und hat keine Stimme mehr. Und daher übernehme ich diese Woche, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das jemals passieren wird, weil Verena the Machine ja normalerweise nicht krank wird oder wenn sie krank wird, sie einfach durchzieht. Aber ohne Stimme ist das natürlich schwer und deswegen freue ich mich auf eine Folge mit euch und mit uns gemeinsam. Und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn Verena nächste Woche wieder dabei ist. Aber genau, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch und ich erzähle euch mal, was ich so letzte Woche gemacht habe. Also, was habe ich letzte Woche Spannendes erlebt und noch gelernt? Was wirklich ganz cool war, ich habe mir ein Coworking-Retreat angeguckt und zwar in der Nähe von Berlin. Das heißt St. Oberholz-Retreat und ist von dem Oberholz-Café am Rosenthaler Platz, wo früher die ganzen Startupper saßen mit ihren Laptops und tolle Ideen entwickelt haben. Und die haben einen Retreat in MacPom hochgezogen und es ist wirklich super schön. Es gibt ganz viele einzelne Zimmer, ganz viele Ferienwohnungen, ist ja alles keine Werbung, sondern einfach, weil sozusagen mich es schon beschäftigt, wie wir in der Zukunft arbeiten und vor allen Dingen, wie wir es auch immer wieder schaffen, in mehr und mehr Remote-Teams unsere Teams zusammenzuführen und dann nicht nur irgendwo zu sitzen an einem Tisch, sondern einen Space zu haben, in dem man wirklich ja auch in Kontakt kommt, ne, und in Verbindung kommt und nicht nur die Arbeit abwirtschaftet und wegschafft nebeneinander sitzend, sondern wirklich miteinander irgendwie was erlebt. Und da hast du ein Spa und ein Swimmingpool und Sauna, den habe ich natürlich auch ordentlich genutzt. Kannst draußen spazieren gehen, hast irgendwie verschiedene Meeting Spaces, auch ganz große Meeting Spaces dabei, die du reservieren kannst. Hast überall wundervolles Internet und so weiter. Und ich fand, das war jetzt zumindest mal eine Lösung für so Teams wie auch unseres. Also bei Ten More In sind wir auch ein komplettes Remote-Team. Und da ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Deswegen, das war ganz cool. Ich war unter anderem auch deswegen da, weil eine Freundin von mir meinte, Mensch, Lea, ich brauche eine Auszeit, kommst du mal mit? Und ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass wenn man Kinder hat, hat man manchmal so Phasen, wo man einfach denkt, oder auch wenn man nicht Kinder hat, wenn man ein Leben hat, was voll ist, hat man manchmal so Phasen, wo man denkt, I need to get away. Also so, es gab mal so ein Reel, da war so ein Vater und hat irgendwie erzählt, wie er so davon träumt, mal einfach wegzukommen und dann aber doch abends irgendwie wieder nach Hause geht und einfach den normalen Ablauf wieder weiterkommt. Und ich glaube, wir haben das alle mal, dass wir so ein Gefühl haben von so, I need to get away. Und ich finde es das Schönste, wenn, als diese Freundin mir das gesagt hat, wenn man dann Ja sagen kann und wirklich versucht, alles möglich zu machen, um dann auch nicht in 3 Monaten, sondern in den nächsten 3 Wochen irgendwie wegzukommen und zu sagen, hey, eine Nacht Auszeit ist manchmal schon so viel wert und bringt einen einfach auf andere Gedanken. Und deswegen haben wir das da ausgecheckt. Und ich habe dann auch noch ein bisschen gearbeitet. Unser zweites Programm haben wir gerade beendet bei Ten More In, was super gelaufen ist. Naja, und dann hatte ich noch einen coolen Termin, von dem ihr noch mehr erfahren werdet letzte Woche. Und zwar habe ich jetzt angefangen mit einem Ernährungscoaching. Und das geht so, ich habe quasi einen Ernährungscoach, mit dem ich alle 2 Wochen telefoniere und wo man sozusagen nicht versucht, jetzt in einem Seminar alles zu lernen, sondern ich habe jetzt einfach eine Person, die das alles weiß und das alles kann und mit der ich alle 2 Wochen so ein Check-in habe und immer wieder Neues lerne. Und ich glaube, dass das wirklich für mich gut funktioniert. Und da werde ich jetzt anfangen über das perfekte Frühstück und Proteine und was eigentlich Zucker tut und so weiter, noch mehr zu lernen, als ich es eh schon immer so self-made mache, aber halt mit einer Person, die echt Ahnung hat. Also da erzähle ich euch nochmal mehr davon, aber da habe ich richtig Lust drauf, mache ich morgen auch im Urlaub. Und dann wollte ich euch noch was erzählen von meinem Tennisurlaub hier, weil wir sind hier im Tennisurlaub, was sau schön ist, mit einem Verein, wo wir in Berlin spielen. Und die organisieren das immer in Osterferien eine Woche. Und da ist mir nochmal so ein Satz in den Kopf gekommen und den wollte ich euch mal mitgeben, weil der für mich wirklich was verändert hat. Und zwar habe ich ja beim Skifahren mir mein wundervolles Knie kaputt gemacht. Ich habe einen Kreuzbandriss und der will einfach nicht mehr heilen. Schon seit Jahren nicht habe ich das so ein bisschen so chronische Knieschmerzen. Und ich mache wirklich richtig viel dafür, dass es besser wird. Und trotzdem fokussiert man sich ja immer darauf, was nicht klappt und denkt so, boah, wieso kann ich jetzt zum Beispiel nicht joggen? Wieso kann ich jetzt nicht wandern? Wieso kann ich jetzt nicht Tennis spielen, wie alle anderen das hier morgens machen? Unter anderem auch meine Kinder. Und warum nicht? Und da habe ich mir mal einen Satz aufgeschrieben, den ich mir immer wieder sage. Und ich habe ihn jetzt für euch gegoogelt und es gibt keinen Autor. Also ich weiß leider nicht mehr, von wem der ist und es steht auch nirgendwo, weil der wahrscheinlich in irgendeinem Podcast gesagt wurde oder so. Und ich habe so eine Notiz, da steht, also die heißt bei mir geile Sätze. Und da haue ich immer Sätze rein, die mich irgendwie teilweise auch echt jahrelang bewegen. Und dieser auch. Und der heißt, there is so much more you can do than you can't do. Und ich fand das so wichtig in den Phasen, wo ich wirklich unfassbar gehadert habe damit, dass ich das nicht wieder gut kriege, gut hinbekomme mit dem Knie, sich immer wieder daran zu erinnern, dass es so viel mehr gibt, was ich machen kann versus dem, was ich nicht machen kann. Und natürlich ist jetzt Joggen und Tennis und keine Ahnung, auch langes Radfahren und Wandern schon relativ viel, würde ich sagen, was eine Einschränkung für mich bedeutet. Und gleichzeitig habe ich angefangen zu schwimmen und habe angefangen Krafttraining zu machen, was ich vorher auch nicht gemacht habe und laufe in Barfußschuhen rum. Die habe ich, weil viele von euch gefragt haben, von Vivo Barefoot in Berlin-Mitte. Keine Werbung, kenne die gar nicht. Aber für mich hat das wirklich nochmal richtig viel Schmerz weggenommen. Also Barfußschuhe sind ein riesen Highlight, finde ich. Muss man sich so ein bisschen einlaufen, darf man jetzt nicht von einem auf den anderen Tag wechseln. Aber kann ich total empfehlen, weil eure Muskeln in den Füßen plötzlich wieder anfangen zu arbeiten, anstatt dass ihr irgendwie mit den meisten Sohlen ist ja gefühlt, hast du so einen Stock unter deinem Fuß und haust da einfach einmal auf den Beton drauf. Und hier ist es halt so, dass ich dann schön komplett barfuß, noch nicht mal mit Barfußschuhen, am Strand langlaufen kann. Und das ist alles wundervoll für mein Knie. Und ja, ich wollte euch das einfach nochmal teilen, weil ich glaube, so dieses dann auch nicht in die Opferhaltung zu verfallen. Weißt du, ich sag hier auch, ja, ich kann leider nicht trainieren wegen meinem Knie, ich habe mir das verletzt. Und natürlich kommt dann jeder, oh Gott und so, aber weißt du, ich bin da schon so lange mit am Gange. Für mich ist das jetzt gar nicht mehr so das Drama aktuell. Und irgendwie das trotzdem zu sagen und trotzdem dabei zu sein und sich nicht rauszunehmen aus solchen Sachen, zu sagen, okay, Tennisurlaub ist für mich nicht mehr, sondern nee, ich komme auch mit und meine Familie kann Tennis spielen. Und ich mache halt das, was ich gerade gut kann und lerne und das ist Schwimmen. Das heißt, ich bin wirklich die Einzige in diesem kalten Pool morgens und mache da wirklich eine Stunde lang mein Schwimmtraining, was ohne Mist so lange sich anfühlt. Also ich weiß nicht, ob ihr schwimmt, aber um Gottes Willen schwimme ich da lang. Also es ist echt, ich gucke immer wieder auf die Uhr und denke, oh Gott, ist ja noch ewig. Ja, und dann mache ich mein Krafttraining und dann laufe ich am Strand entlang und bin total happy und ausgeglichen. Und dann kommen die Kids wieder, die Tennis gelernt haben und wir gehen irgendwie in den Aquapark und in die Pools nochmal rein und es ist ganz, ganz schön. Also mir geht's richtig gut, auch wenn ich diese Folge jetzt tragischerweise alleine überstehen muss. Und ich danke euch, dass ihr dabei bleibt und zuhört und hoffentlich viel mitnehmt. Und damit gehen wir jetzt auch in Deep Dive. Deep Dive. Ja, heute spreche ich mit Lilly Radu, die ist Gründerin von einem Fashion-Label aus Berlin und zwar V-Collective. Und dafür wollten wir natürlich nochmal in die Fakten reingucken. Und die Fakten dazu sind wirklich ganz spannend, denn was ich auch nicht wusste, Fashion, also Mode, ist das weltweit größte E-Commerce-Segment, also die größte E-Commerce-Industrie mit 820 Milliarden und soll derzeit weiterhin wachsen mit 6,3% im Jahr. Das heißt, es wird eine Multimilliarden-Industrie online. Und wenn ihr euch vorstellt, jetzt gerade haben wir eine Wirtschaftsstagnation, zumindest in Deutschland, 6,3%, was man sozusagen organisch als Wachstum dazu bekommt, ist natürlich schon mal ein Hammer. Auch in Deutschland haben wir fast ein Viertel des gesamten Online-Umsatzes in der Fashion-Industrie erwirtschaftet. Also es sind 23,1%. Also auch da ein Riesenanteil macht die Mode- und Fashion-Industrie. Der Markt in Deutschland, Österreich, Schweiz ist mit 105 Milliarden auch wirklich groß und die deutsche Startup-Szene ist ein super wichtiger Akteur in dieser Modebranche. Es gibt in Dach rund 3000 Startups im Fashion-Bereich mit über 40.000 Arbeitsplätzen und zu den Top-Städten gehören Berlin, München und Zürich und zu den Top-Startups gehören logischerweise, wie ihr es wahrscheinlich auch raten würdet, Zalando, About You, Outfittery und Stylight. Und heute spreche ich genau über diese wundervolle Branche mit Lilly Radu. Sie ist Gründerin von V-Collective, einem Label aus Berlin mit dem Ziel, die beste Alltagstasche, die es je gab, zu kreieren. Und zwar eine Tasche, die Fashion, Funktionalität und Nachhaltigkeit miteinander vereint. Nachhaltigkeit ist dabei für V-Collective ein Kernbestandteil des Unternehmens, denn die Taschen bestehen ausschließlich, also zu 100% aus recycelten und veganen Materialien. Und bis 2025 möchte V-Collective auch noch klimaneutral werden. Also ich freue mich riesig, Lilly, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
Tausend Dank, Lea, dass ich da bin. Ich freue mich riesig und freue mich auf die nächste halbe Stunde mit dir.
Ja, ich mich auch sehr. Vor allen Dingen, Lilly, du lebst ja quasi den Kindheitstraum von ganz vielen Mädchen und der ist, irgendwann gründe ich mein eigenes Fashion-Label. Und leider ist der ja, also der ist ja wunderschön, ist es ja wirklich. Und leider funktioniert er halt aber ganz oft nicht. Wahrscheinlich ist es auch ein Kindheitstraum von ganz vielen Jungs, muss man auch dazu sagen. Also beide. Und bei dir hat es geklappt. Wie kam das überhaupt erstmal, dass du dir diesen Traum verwirklicht hast?
Also das ist ja schon der zweite Traum im Fashion-Bereich, ne? Ich habe ja Lilly Radu quasi damals vor, oh Gott, 14 Jahren gestartet, nach dem MBA an der Stabocconi, ja? Mhm. Und da war es so ein bisschen, da habe ich immer eine Laptop-Tasche gesucht und natürlich in Mailand lebend vom Aperitivo zur Uni und so weiter. Mhm. Da war das Leben anders und habe nichts auf dem Markt gefunden in diesem Contemporary-Preissegment. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schreibe ich einen Businessplan und probiere das selber. Und so ist die Idee von Lilly Radu entstanden, was ja mein erstes Label war. Und aus diesem Label, ja, und dann natürlich mit großen Träumen, also für mich war es immer wichtig, sobald ich was hatte, war immer ein ganz großer Traum dabei. Und bei Lilly Radu mit einer Laptop-Tasche war natürlich dieser Riesentraum, okay, wenn du mit einer Laptop-Tasche startest, willst du irgendwann Apple on board haben, ne? Und dann 2 Jahre später war ich wirklich die erste Deutsche, für die eine exklusive Linie designt hat, ja.
Total, ich weiß das noch, das war unfassbar. Ne? So, also Berliner Gründerin.
So ein bisschen reingelogen habe ich mich da.
Genau, macht dann mit Apple große Sachen, das ist ja Wahnsinn gewesen. Wie hat das geklappt?
Du, ich war auf der Bread and Butter damals, die Megamesse, I loved it. Und ich hatte einen Quadratmeter, ne? Also kleiner ging es nicht, von Messestand. Und dann auf einmal stand dieser Typ neben mir und meinte, ich bin Tom von Apple. Und das ist dieser Moment, den du, glaube ich, so ein bisschen als Gründer hast, wo du weißt, in den nächsten 15 Sekunden entscheidet sich ganz viel. Ja. Und du musst jetzt alles geben. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, wie schaffe ich das jetzt? Er ist aus London da. Also weißt du, der Momentum ist gleich weg. Und dann habe ich ihn angelogen und habe gesagt, du, das ist ja so cool. Und nächste Woche bin ich in London privat und ich würde das halt super gerne bei euch bei Apple vorstellen. Weil ich wusste, je einfacher es du den Leuten machst, Total. Desto einfacher ist es natürlich. Ne? Ja. Und ich war eine Woche später in London und habe es Apple vorgestellt und so ist die Collab dann wirklich entstanden.
Wow, wie krass.
Ja, also das sind so diese Momente, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, oder das hatte ich immer, also beim Gründen und jetzt auch von der zweiten Marke natürlich V-Collective, über die wir reden, dieser Moment, dass du so ein bisschen auch manifestierst, ich bin ganz groß in Manifestation, dass du so sagst, was will ich damit? Was ist mein großer Traum? Weil nur dann kannst du da auch so richtig hinarbeiten.
Total. Und dann habt ihr ja auch spannenderweise als Ehepaar gemeinsam V-Collective gegründet.
Absolut, ja.
Also erzähl mal, wie kam sozusagen der Switch von Lilly Radu auf V-Collective und wie habt ihr die Entscheidung gemeinsam getroffen in so einem Wagnis, ja, beide mit Haut und Haaren reinzugehen?
Also vor 10 Jahren, wir sind dieses Jahr witzigerweise genau 10 Jahre verheiratet und haben einen Monat nach unserer Hochzeit auch angefangen, miteinander zu arbeiten, also offiziell. Mhm. Also das heißt, wir haben alle Proben hinter uns, wir sind jetzt 10 Jahre am Arbeiten und verheiratet und 2 Kinder.
Ihr seid jetzt set for life.
We're set for, da kommen noch neue Challenges, aber for now, we're set for life.
Erstmal.
Und Patrick hat immer neben seinem Job bei Ferrero einfach immer super viel für Lilly Radu gearbeitet. Das ist halt so, wenn du mit einer Unternehmerin zusammen bist. Und irgendwann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, warum machen wir das eigentlich nicht zusammen? Also Lilly Radu wurde größer. Und so ist dann aber auch V-Collective. Also wir haben Lilly Radu bei Bloomingdale's verkauft. Ja, das war 2016. Und dann haben wir immer das Feedback vom Konsumenten gehört. Ich suche eine super leichte Tasche. Lilly Radu waren Ledertaschen. Also haben wir gesagt, okay. Und dann guckt mich Patrick an und sagt, warum machen wir eigentlich nicht eine zweite Brand? Und so ist quasi in L.A. auf einer Parkbank V-Collective entstanden. Und mittlerweile gibt es Lilly Radu nicht mehr. Also das Lilly Radu ist ein Beauty Sleep, sage ich immer so schön. Und V Collective ist quasi unser Baby, was wir jetzt mittlerweile, also gerade in Dach, aber jetzt auch international ganz gut verkaufen und, glaube ich, so ein bisschen einen Zeitpunkt gefunden haben, wo auch die Frau sich verändert und so weiter und wir ein neues Produkt auf den Markt bringen konnten.
Total. Also ich finde erstmal unternehmerisch ist es ja auch sinnvoll, dann zu sagen, hey, woran glauben wir am meisten, oder? Also gerade wenn man Absolut. Begrenzte Ressourcen hat, kannst du halt nicht zwei Brands gleichzeitig hochfahren als sozusagen organische Gründung. Das ist einfach ressourcentechnisch total schwer. Und ich weiß halt noch, dass als die Tasche rauskam, war das ja, also vor allen Dingen in Berlin, unfassbar schnell so ein bisschen Talk of Town. Also ich hatte das Gefühl, es war sofort so ein Hype. Und jetzt auch, wenn ich unterwegs bin, und das meine ich gar nicht sozusagen negativ, ja, aber ganz viele Muddis, wo ich mich auch zu zähle, arbeitende Muddis, ja. Haben eure Taschen. Und zwar finde ich immer, weil die sind auch so krass unkaputtbar. Die sind irgendwie wetterfest. Mit diesen Puffs sind die unfassbar, die sind wahnsinnig leicht. Sie haben alle Innentaschen, die du so brauchst. Also ich finde die einfach so unglaublich praktisch. Aber das war wahrscheinlich nicht das, was am Anfang den Mega-Hype ausgelöst hat, oder? Also wie war das denn, sag ich mal, wie habt ihr das geschafft, dass es so ein Hype wurde sofort?
Ich glaube, wir hatten von Anfang an eine ganz klare Idee von der Positionierung. Also es ist ja eine Everyday Bag, ich nenne sie auch die Mary Poppins Bag, ja? Die natürlich sustainable und alles das ist. Aber das Wichtigste ist, das Leben der modernen Frau hat sich verändert. Ne? Wie du gerade gesagt hast, man geht vom Gym, dann bringt man die Kinder in die Kita, dann geht man arbeiten, dann will man abends vielleicht noch einen Drink mit Freundinnen nehmen oder wie auch immer. Ne? Und du brauchst eine Tasche, die leicht ist, wo dein ganzes Leben reingeht. Ja? Mhm. Und so ist so ein bisschen die Idee davon entstanden, aber immer mit einer klaren Positionierung. Ja? Und dass es eine fashionable everyday bag ist. Und in diesem Segment, und es ist so verrückt, ne, gibt es wirklich keine richtige Konkurrenz. Mhm. Also wenn du, egal, bei Sneakers und so weiter, weißt du, mega geile Erfolgsgeschichten und so weiter. Und in Wirklichkeit bei dieser Everyday Bag, die letzten, die es richtig geschafft haben, und es ist die meistverkaufteste Tasche der Welt, ist die Longchamp Pliage, die wir alle vom Flughafen kennen und so. Mhm. Das Total. Ist eine mega geile Erfolgsgeschichte, aber natürlich nicht mehr modern. Ja? Also die ist weder sustainable noch mit 1000 Fächern, wie du gerade gesagt hast. Und Patrick und ich haben immer gesagt, wir kamen aus dem Fashion und haben an die besten Läden verkauft. Wir brauchen eine richtige Distribution im Wholesale, die uns wirklich neben die Balenciagas und Chanels und keine Ahnung was Taschen tut, aber eben als Entry-Price-Product und für diese Everyday Bag. Deswegen sind wir mit keiner anderen Marke wirklich in Konkurrenz, ja. Wir positionieren uns auch nicht, du hast es so schön gesagt, das ist der Hammer. Natürlich ganz viele Mütter tragen uns. Ich meine, wir sind beide Mütter, ne? Ja. Es ist so ein bisschen, so ist es natürlich auch entstanden, weil ich brauche in meiner Tasche ganz viele Sachen und da sind auch Babysachen dabei, ne? Ja. Also bei mir ist immer eine Pampers drin und der Laptop natürlich noch. Und
genau. Ich weiß immer noch, ich hatte so ein riesen Investoren-Meeting und kramte so meinen Laptop aus der Tasche raus und dann fiel gleichzeitig so ein Schnuller so mitten auf den Tisch. Es war so, hi.
Hi, ich bin Lea. Ja, genau. Aber das ist so ein bisschen, und da siehst du auch, dass das moderne Leben der modernen Frau, sage ich mal, sich total verändert hat. Und ich meine, dafür stehen wir ja und es ist so wichtig. Und da haben wir einfach eine Tasche kreiert, die du für deinen Alltag dann für dieses Leben von morgens bis abends mitnehmen kannst, die aber trotzdem cool aussieht, ne? Die jetzt nicht so eine Muddy-Wickeltasche ist, ne? Worauf keiner Lust hat.
Und sag mal, jetzt hast du vorhin ja erzählt bei Lilly Radu, dass du diesen Magic Moment hattest, ja? Also so der eine Moment, wo es so alles drauf ankommt und wo du merkst, okay, das könnte jetzt entscheidend sein. Ich hatte das auch schon so oft und ich finde, das ist das Verrückteste, wenn du so in Realtime, also in dem Moment selber merkst, das ist der Moment. Aber noch nicht weißt, ob du ihn schaffst oder nicht. Also ob da jetzt das Große, was es sein könnte, draus werden kann. Hattet ihr das bei V Collective auch? Also hattet ihr so Momente, wo ihr sagt, boah, die waren richtig magic, die waren mutig, die waren groß, die haben so die ganze zukünftige Reise irgendwie mitdefiniert?
Ja, ich glaube, wir hatten so einen Moment gerade auf dem Dachmarkt, sage ich mal, wir hatten so zwei Momente, würde ich sagen, wo wir in die Pandemie reingegangen sind und wir hatten ja diesen Wholesale-First-Approach, das heißt, in die besten, also von Marketing in die besten Läden reinverkaufen und so weiter und hatten ja nicht von Anfang an eine Direct-to-Consumer-Marke. Mhm. Und dann waren wir in der Pandemie, Patrick und ich haben uns angeguckt, alle Läden zu, ja, was machen wir jetzt? Und dann hat er sich wirklich hingesetzt und hat gesagt, okay, ich nehme mir jetzt Shopify, ich mache jetzt eine komplett neue Website und du musst dich jetzt reinfuchsen oder wir teilen uns immer so so auf. Wenn einer was besser kann, muss er es machen. Ganz egal, was es ist. Privat und beruflich. Das ist so ein bisschen unser Leben. Ja? Sonst geht es gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich muss jetzt an diese Fashion-Influencer ran. Ja? Und muss gucken, wie das Ganze, diese ganze Kooperation, wie dieses ganze Spiel eigentlich funktioniert.
Funktioniert. Und, dann, ne? Und Lilly, erzähl nochmal einmal kurz für die Zuhörerinnen, weil die nicht unbedingt in den Terms so drin sind, den Unterschied zwischen Wholesale und Direct-to-Consumer.
Absolut. Also Wholesale ist wirklich, dass wir in Läden verkaufen, wie zum Beispiel hier KDW, weißt du, Galerie Lafayette oder solche Läden oder auch kleinere. Und Direct-to-Consumer ist wirklich das, was wir online verkaufen, ne? Was 70% unseres Umsatzes wirklich
ausmacht. Über euren eigenen Webshop direkt genauso an die Kundin.
Ja, genau so ist es. Und wir waren eben mehr, mit Läden haben wir angefangen für die Positionierung. Und das ist noch immer super wichtig, ne? Wir kommen später noch auf neue Märkte zu sprechen, aber das ist super wichtig. Und als ich diesen Moment hatte und das erste Mal mit Influencern gearbeitet habe und gesehen habe, wie die Menschen reagieren auf, dass irgendein, auch ein Fashion-Influencer oder eine Unternehmerin so eine Tasche trägt, ja, und eine ganze Community dann nachfragt, was ist das? Es war ein Moment, wo wir gemerkt haben, damit können wir wirklich skalieren, ne? Also das ist wirklich was, was jetzt, und dann haben wir es in Deutschland und Österreich, Schweiz, und das ist natürlich unser größter Markt, probiert, aber dann auch so ein bisschen draußen, ne? Und das war schon so ein Schlüsselmoment, weil das natürlich in der Vermarktung uns alles eröffnet hat, ne?
Total. Und jetzt ist es ja trotzdem so, dass du damit selber einen Kanal aufmachst. Und ich denke mal schon, dass diese Wholesale-Partner, ja, wenn du in einem Galerie Lafayette bist oder wir hatten auch unseren Amorelie-Kalender im Selfridges in London oder so, da hast du ja auch so einen Branding-Effekt. Ja, genau, Selfridges ist ja wunderschön, ja. Also da hast du ja einen Branding-Effekt auch noch für deine eigene Marke, die dich so ein bisschen auflädt, was ja am Anfang auch total hilft. Du hast ein bisschen mehr Gefühl zu, was werden wir absetzen und so weiter. War das schwierig dann sozusagen für die Handelspartner oder auch für euch als Team, wirklich E-Commerce zu lernen und selber Direct-to-Consumer zu vertreiben?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war beides schwierig. Der Weg in die Läden rein, weil da war das große Problem, dass die Leute uns nicht richtig positionieren könnten. Ne? Wenn du was Neues kreierst, ist natürlich auch so ein bisschen problematisch, wo setzt du die denn jetzt hin?
Klar. Also ich mein, du bist nicht in dem Luxussegment oder in dem richtig high-priced und du bist aber auch nicht im Lower-Segment, sondern du brauchst so ein Premium-Plus-Segment, was die wahrscheinlich gar nicht so richtig haben.
Richtig. Und dann brauchst du was so als Everyday-Tasche, dann haben sie keine, also wissen sie das nicht. Deswegen war das schwierig. Und dann Direct-to-Consumer, das baut sich natürlich auf, ne? Wir haben dann mit vielen Fashion-Influencern zusammengearbeitet und ich glaube, irgendwann war es das Spiel aus allem, ne? Dass du Fashion-Influencer hast, die deine Tasche tragen, neben irgendwelchen anderen Taschen, die sie tragen, ne? Weil das reflektiert natürlich auch auf unserer Taschenmarke, weil die tragen die ja teilweise auch mit einer Celine oder mit irgendwie, also mehr im Fashion-Bereich.
Ja.
Das natürlich, aber was du gesagt hast, dass wir in den Läden sind, das ist marketingmäßig super wichtig. Das Gleiche, wir haben uns in der Pandemie dann irgendwann am Ende der Pandemie auch so ein bisschen crazy, das war, ich war gerade, Carlotta, meine Tochter, war gerade 2,5 Monate alt und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist mit Companies und so weiter, wurde uns ein Store in Mitte angeboten. Und wir sind beide, Patrick und ich, wir nehmen immer jede Opportunity. Also das ist so, ich glaube, das ist so das meiste in uns drin. Und ich habe gesagt, den müssen wir uns natürlich angucken. Ne? Also das hört sich so an. Ich habe auch selber mal in der Auguststraße gelebt. Also dann war da noch so ein bisschen Emotionales dabei. Und ich bin da reingegangen durch die Tür und habe gesagt, das ist unser Laden, den öffnen wir jetzt. Also haben wir dann noch einen Laden aufgemacht und ich glaube, das gehört dazu. Und es ist der erste Laden, aber wir haben vor, gerade in München und in Wien, in naher Zukunft den nächsten Laden aufzumachen und dann sogar ziemlich bald auch in New York. Also wir haben große Träume und ich glaube, du brauchst so alle Berührungspunkte, ne? Dass der Konsument dich im Laden sieht, aber dabei den Influencern noch und so weiter. Das ist dann, ich sag, then the magic really happens.
Und jetzt hast du gesagt, ihr überlegt, einen Laden in New York zu machen. Ihr habt ja auch schon eure Taschen, sage ich mal, in unfassbar krassen Kleiderschränken platzieren können. Also wir haben sie gesehen bei Gwyneth Paltrow, bei Rita Ora, bei Olivia Palermo. Also da denkt man ja wirklich so als Berliner Label, also wie haben wir das denn geschafft, ja? Wenn solche Ikonen, Gwyneth Paltrow, bin ich ein Riesenfan, einfach mit deiner Tasche dann rumlaufen. Mit der habt ihr ja sogar eine Kooperation gemacht, ne? Mit
die Goop, nach 3 Stunden ausverkauft war.
Also Wahnsinn. Ist wirklich,
jetzt machen wir eine zweite. Wir machen Ende Juli die zweite Collab mit Goop
zusammen. Ein Glück, weil ich habe nämlich nichts abbekommen und Goop hat ja auch so eine geile Netflix-Serie und ich finde diese ganze Welt, also es passt einfach unglaublich gut zu eurer Marke. Aber sag mal da einmal, wie passiert sowas? Also wie schafft man es als Berliner Label rüber über den großen Teich in diese Kleiderschränke zu diesen Celebrities, die ja am Tag wahrscheinlich 50 Anfragen kriegen von neuen tollen Brands, die auch alle was können. Es ist ja nicht so, dass die Mist kriegen, sondern das ist ja ein Wettbewerb auf dem höchsten Niveau, was du da finden kannst. Wie habt ihr das gemacht?
Ich glaube, es fängt immer an, oder alles bei mir fängt immer so an, dass irgendwie alle gesagt haben, also der amerikanische Markt, das wird unmöglich, das könnt ihr noch nicht. Und es ist viel zu so, dafür brauchst du ein Riesenbudget, Marketingbudget. Mhm. Und wir sind ja noch immer Bootstrap, ne? Also die Firma gehört zu 100% Patrick und mir zusammen, Und wenn mir Leute schon sagen, das geht nicht, dann fängt es bei mir erst an, dass es richtig Spaß macht. Ne? Und als ich das gehört habe und natürlich der große Traum auch, und Patrick und ich waren schon immer der Überzeugung, dass das Produkt sehr auf den amerikanischen Markt gehört, mit den Erfolgsgeschichten von Lululemon Leggings und so weiter. Also der Markt ist ja im Wellness-Bereich, was du auch gerade mit Goop gesagt hast, viel weiter als wir in Europa, ganz klar. Ja. Und dann habe ich wirklich gesagt, durch die Pandemie haben wir dann auch 5 Monate im Jahr in Miami verbracht. Und das ist natürlich super nah auch an New York. Ja, habe ich gesagt, ich muss Wege finden, wie ich an diese Leute rankomme, was aber nichts mit Budgets zu tun hat. Mhm. Und dann haben wir wirklich totales Gifting gestartet. Natürlich haben wir eine Person in New York sitzen, mit der ich das so mache, die dann ganz gut im Netzwerk ist und Influencerin auch ist. Und dann haben wir wirklich die Kombination, dass wir auch ein Showroom in New York haben. Da haben dann die Leute das im Showroom gesehen. Der ist ein mega Showroom mit tollen Marken. Und dann haben wir denen einfach Taschen geschenkt und überall ihre Initialien drauf. Und so hat zum Beispiel, und so fing alles an, Tracy Anderson, die ist ja auch so diese Guru im... Ja. Also die hat ja Gwyneth und so weiter trainiert und ganz viele Celebrities, genau, in diesem Fitnessbereich. Und die hat eine Tasche gekriegt, die sie auf einmal die ganze Zeit getragen hat. Ja. Mhm. Und dann war sie so, okay, wir würden gerne bei uns im Studio die verkaufen. Und dann ist das Klinkenputzen. Ich habe so viel Klinken in meinem Leben geputzt und mache es die ganze Zeit, dass ich wirklich rübergeflogen bin und Events mit Tracy Anderson gemacht habe, mit ihrer Community. Und da haben sie gesehen, wirklich ich und ein Künstler, die Initialen drauf macht und richtiger Verkauf. Ne? Und da haben die gesehen, dass die Community total abgegangen ist. Und dann kam das Team auf mich zu und meinte, warum machen wir eigentlich nicht eine Tasche zusammen? So ist quasi die erste Collab-Bag von Tracy Anderson entstanden. Und dann haben die ein riesen Gifting gemacht an 20 Leute. Und du hast gerade ein paar Namen genannt. Rita Ora, Olivia Palermo, unter anderem auch Gwyneth Paltrow. Und die hat dann die nächste Tasche gekriegt, nämlich die Collab-Tasche von Tracy Anderson. Ah, und dann waren die total begeistert. Dann war die Einkäuferin bei uns im Showroom. Also, weißt du, du brauchst natürlich verschiedene Touchpoints. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bin ich wieder rüber, habe wieder Taschen verkauft. Wirklich im klassischen Sinne stehe ich dann im Laden mit unserer Künstlerin und mache Initialien, wie ich das bei Bräuninger auch mache hier. Und dann fanden die, das hat auch super funktioniert. Also wir sehen schon, dass das Produkt auch sehr Amerika-affin ist und die Leute es einfach lieben, weil sie sowas nicht auf dem Markt haben. Und dann kam die Einkäuferin zu mir und meinte, Gwyneth ist begeistert, let's do a collab. Und so ist die Tasche entstanden und das hätte ich mir nie gedacht. Ja, also ich wusste auch gar nicht, dass in Deutschland so viele Leute auch Goop und Gwyneth Paltrow kennen. Ja, wir haben die gelauncht und ich meine, da war ja auch viel Traffic von unserer Seite. Ne? Und natürlich in allen Goop-Stores. Ich war in L.A. und habe die gelauncht. Es war sofort ausverkauft. Deswegen bin ich ganz, ganz froh, dass wir das jetzt Ende Juli, also in den Hamptons, die zweite Collab mit Goop machen.
Ja, Wahnsinn. Also kannst du da bitte eine Tasche für Lea noch zur Seite?
Die ist auch richtig cool. Ja, total. Auf jeden Fall. Für Lea und Verena lege ich 2 Taschen auf.
Ja, genau. Ah ja, für Verena auf jeden Fall auch noch. Um Gottes Willen, die Arme habe ich gleich hier rausgelassen aus dem Deal. Lilly, was ich so schön finde daran ist, dass man daran dieses Unternehmertum so krass merkt. Ja, also es ist kein Overnight-Success, sondern es ist so viel Klinkenputzen. Dann fährst du selber hin, du fliegst selber rüber, du bist selber im Store, ne? Du bringst selber die Initialien an, wenn es sein muss. Du lernst die Leute selber kennen, die vertrauen dir. Und das ist auch meine Erfahrung in meinem Gründerleben, dass das einfach so von außen sieht es immer so strategisch und geplant aus und irgendwie auch so ein bisschen gekauft. Und wenn du reinguckst, ist es immer unfassbar viel eigener, persönlicher Effort. Und auch dieses persönlich Dasein. Also was du mit London gemacht hast, dass du einfach sagst, pass auf, ich bin nächste Woche in London. Ja, habe ich schon so oft gemacht, den Trick von ich bin da, weil die Leute dann viel leichter sagen, na klar, gehen wir einen Kaffee trinken, weil das einfach so ein Low Effort ist. Und dann hast du eine 100.000-mal größere Chance, irgendwas daraus entstehen zu lassen, als wenn du deinem USA-Team dann das gibst und sagst, ich bleib selber in Berlin. Jetzt habt ihr ja zusammen gegründet als Ehepaar. Und das würde mich auch nochmal interessieren, war eigentlich für dich das, sag ich mal, das, die Paardynamik zu managen, so als Unternehmerduo, herausfordernder oder die ganzen inhaltlichen Gründerthemen, die wirklich ein V-Collective mit sich bringt?
Ich glaube, um es ganz ehrlich zu sagen, es sind beide Themen. Ne? Also es hat uns Zeit gekostet, da reinzukommen. Es war auch uns von Anfang an klar, unsere Ehe ist wichtiger. Also wir haben uns da quasi wie so eine Deadline gesetzt und gesagt, wenn das nicht funktioniert. Patrick hat sich ja damals komplett zu 50% damals bei Lilly Rado und dann V-Collective haben wir zusammen gegründet, eingekauft, sage ich jetzt mal. Ne? War das ganz klar und wir mussten so ein bisschen auch da zusammenwachsen. Ne? Aber was wir haben ist, wir lieben halt beide, wir sehen das halt auch total als unser Hobby. Ne? Also Life-Balance, Life-Work-Balance, das gibt's bei uns gar nicht.
Gibt's
nicht. Das ist Realität. Wir haben zwei Kinder, die Teil unseres Lebens sind, also die sehr, sehr in unserem Unternehmen und in unserem Leben dabei sind. Aber es ist 7 Tage die Woche. Ne? Also mir ist ganz egal, ob Samstag oder Sonntag, da machen wir natürlich mehr Kinderprogramm. Aber es ist immer zusammen und wir reden auch immer darüber. Ja? Wir haben uns immer gesagt, abends können wir nicht mehr drüber reden. Aber wir lieben es ja. Warum sollte ich nicht mit ihm darüber reden?
Ja,
Und morgens unter der Dusche reden wir auch darüber. Es hört eigentlich nie auf. Ja. Das ist, glaube ich, das. Und inhaltlich war es so, es ist so lustig. Am Anfang haben wir so, das hatten wir so innerlich, haben wir so alles zusammen entschieden. Ja. Also da war natürlich das Team super klein. Ja. Und alles wurde so zusammen entschieden. Mittlerweile weiß Patrick gar nicht, welche Collabs ich in Wirklichkeit mache. Ja. Und er ist natürlich...
Weil ihr auch einfach zu groß geworden seid.
Ja, und wir haben immer gesagt, wenn einer was, und das ist natürlich wunderschön, ne, wenn einer was besser kann, muss er das machen. Und das ist so totales Vertrauen. Ja. Und dann muss der andere auch so backen, was die Kinder teilweise angeht. Ne? Natürlich haben wir Hilfe und alles, aber so ist das Leben, weil ich mache mehr die Sales-Seite und mehr Kommunikation. Deswegen bin ich dann am Reisen. Dann ist ganz klar, dass Patrick mit Unterstützung zu Hause ist. Ja. Und er macht mehr Produktion und ist dann in Vietnam und so. Und so teilen wir uns ganz gut auf.
Und sag mal, jetzt habt ihr ja nochmal einen richtig krassen Move vor. Also für dich, für euch, fürs Unternehmen, für eure Zukunft. Ja. Da habt ihr jetzt nochmal alles in die Waagschale geschmissen.
Alles nochmal richtig rein.
Weißt du was, das Wasser ist einfach noch nicht kalt genug. Wir suchen uns einen größeren Ozean.
Ja, genau so ist es. Wir suchen uns
also
einen großen Ozean.
Also was macht ihr da?
Wir werden ab Sommer diesen Jahres nach New York gehen. Das heißt, wir gehen quasi als Gründer rüber, als die Founder. Ja? Unser Büro und alles bleibt hier in Berlin. Unser Team bleibt hier. Und wir versuchen, den amerikanischen Markt da richtig aufzubauen. Wir haben es geschafft in einer Saison. Ja? Und es hört sich immer so toll an. Aber wenn man weiß, wie viel Klinken da geputzt worden sind dafür, haben wir es geschafft, in Neiman Marcus, in Bloomingdale's, in Saks und Nordstrom reinzukommen. Das sind alle großen Department Stores. Und wenn du das schaffst und dann quasi aber auch den Ausverkauf, also den Rausverkauf schaffen muss, ne? Weil das heißt, ich stehe da und mache Sales Training, ne? Und das mache ich bei ganz vielen Locations.
Klar, weil das ist ganz oft das Problem, ne? Du kommst teilweise sogar rein, auch als neue Startups und so, da hast du echt eine Chance und dann hast du aber keinen Abverkauf und dann bist du schnell wieder draußen.
Ja, und dann bist du jahrelang draußen, ne? Weil eine Brand, die nicht performt hat, ist für 5 Jahre off the list, ne? Also das ist dann vorbei. Und das ist jetzt das, wo wir vor Ort sein müssen, natürlich auch mit den Collabs, die wir angefangen haben, da sind noch mehr in der Pipeline jetzt wirklich mit Amerika. Und da gehen wir jetzt hin. Aber es ist natürlich, um es dir ganz ehrlich zu sagen, Lea, manchmal stehe ich vor mir und denke mir, in 3,5 Monaten leben wir in New York. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Ne? Also ich meine, es ist alles von, es fängt so, wir haben ja noch 2 Kinder. Also unser Sohn geht da in die Schule, in seine 1. Klasse. So logistisch, ja. Und wir hatten ja schon Miami 5 Monate im Jahr. Also es war auch so ein doppeltes System. Und wir haben ja auch Hilfe. Das heißt, da brauchst du auch Nannies und brauchst den ganzen Support. Und dann, ich meine, Patrick, manchmal gucken wir uns an und er ist gerade dabei. Wir müssen ja auch ein Visum machen. Also wir haben jetzt quasi, wir sind gerade im Prozess von einem Visum. Also es sind so viele Facetten.
Ihr habt ja keinen Arbeitgeber, der natürlich euch nicht aufnimmt, sondern ihr seid ja selbst Arbeitgeber.
Das musst du selber machen, ne? Also das musst du machen, da musst du quasi, also es ist ziemlich verrückt.
Und du musst halt across countries jetzt die Teams managen, ne? Ja. Wie viele seid ihr eigentlich jetzt angestellt bei V-Collective so
wir sind
wherever?
Im Team hier quasi wherever 12 Leute.
Wow.
Also noch ein kleines Team, ne? Also das, genau, also nächstes Jahr werden wir im 2-stelligen Millionenbereich quasi Umsatz machen. Also es ist schon ein kleines Team für das, was wir gerade schaffen.
Ja.
Aber aber es ist natürlich auch super spannend. Also wir haben in den letzten 2 Wochen, deswegen ist es ganz, das sind große News für uns, Lea. Wir haben in den letzten 2 Wochen mit jedem einzelnen Teammember von uns wirklich, habe ich ein Lunchdate gemacht, um quasi die auch so mit auf diese Journey zu nehmen, was ich super wichtig finde, weil es ist schon cool, auch wir wollen, dass die Leute auch stolz sind, weil sie dazugehören und dass sie sagen, ich arbeite für ein globales Unternehmen. Ne? Also es ist nicht mehr, wir machen neben Dach und Europa bauen wir gerade einen komplett neuen Markt auf. Ja? Und das ist einer der größten der Welt. Ne?
Also genau, ist schon, und das ist so schwer. Da haben sich so viele Menschen die Finger dran verbrannt. Ne? Und das, was ich am Anfang meinte, das ist ja immer noch wahr. Also es ist ein unfassbarer Traum, so ein eigenes Label zu gründen. Es ist noch viel seltener, dass du das dann schaffst, durchzuhalten. Ja? Gerade im Modemarkt, wo alles immer, sag ich mal, eine gewisse Zeitachse den Zeitgeist trifft und dann auch nicht mehr, ist es gar nicht leicht, die ganze Zeit weiter angesagt zu bleiben und dann in die USA wachsen zu können, wo du ja mit echten, also ich finde einfach so marketingtechnisch haben die uns nochmal sowas voraus, also so total, wie die PR und Marketing können, das ist echt was, wo wir uns noch richtig was abschneiden können. Und da geht ihr aber jetzt rein und müsst ja in dem Wettbewerbsumfeld bestehen. Dann als Unternehmerpaar und mit Kindern, das ist schon, also finde ich,
ja,
ich
finde es ganz großartig, ne? Natürlich.
Also,
ja,
und ich glaube, das wird riesig toll werden, weil ich absolut so eine Person wäre, die zu sowas ja sagen würde. Ja. Aber es ist schon a lot, also das glaube ich auf jeden Fall. Habt ihr irgendeinen Kniff oder habt ihr irgendwie, also irgendwas, was euch da Sicherheit gibt, dass ihr das organisiert bekommt, quasi diesen Mix aus Unternehmer und Familienleben?
Also dadurch, dass wir natürlich die letzten 3 Jahre 5 Monate Miami hatten und die Kinder daran gewöhnt sind, ne, die sind zweisprachig und so, haben wir überhaupt, also müssen wir uns um die Kinder, und die haben schon, sind auf der deutsch-amerikanischen Schule schon angemeldet, keine Gedanken machen, was mir super wichtig ist, weil das ist immer so meine erste Priorität und dann kommt das Business bei mir quasi. Ich sage immer so ein bisschen, you need to trust the process. Ne? Ja. Also wir werden ganz viel lernen, ja, auf diesem Weg, weil es für uns auch was ganz Neues ist. Was wir natürlich haben, ist, wir haben schon die ersten Schritte in den amerikanischen Markt gemacht. Also wir gehen nicht ganz blind dahin, ja, und wir wissen das. Und ich glaube, was ich auch realisiert habe, und deswegen ist es so wichtig, Leute, du bist ja genauso wie ich, die so sehr unternehmerisch sind und nur Opportunities sehen, sind sehr gewollt auf dem amerikanischen Markt. Da ist immer diese Einstellung, alles ist möglich and then we figure it out later. Ne? Also das ist so ein bisschen auch bei mir, ich renne immer nur. Ne? Ich sehe eine Möglichkeit, eine Opportunity und renne. Mein Mann sagt manchmal zu mir, oh Gott, und ich bin hinten und muss irgendwie gucken, dass alles irgendwie funktioniert, weil ich immer erstmal sage, alles ist möglich. Für mich ist immer erstmal alles möglich, auch wenn es noch nie getan worden ist. Warum sollte es denn nicht möglich sein? Ja. Und deswegen, ich sehe das als einer der, wir waren 10 Jahre jetzt in Berlin und es ist der Hammer und unsere Firma ist hier und ich liebe es, ja, und es ist unser Zuhause auch. Aber es ist so ein bisschen, weißt du, es kitzelt gerade so ein bisschen wieder bei mir, weil es wieder dieses ins kalte Wasser reingeschmissen werden. Für mich ist es so, ich brauche wieder diesen Kick auch und dieses, schaffen wir das, ne? Der nächste Step. Und es ist natürlich ein Riesenmarkt, ne? Und da sind, ich meine, die Leute haben so viel Geld im Markenbereich, ne? Also ich meine, wir kommen dahin. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann mit Investoren oder gerade auch mit Investoren reden, ja? Aber wir sind noch immer eine kleine Brand, ne? Also es ist ja keine Riesenbrand. Aber ich habe, also Patrick und ich wissen, ne, dass das riesig wird. Das ist auch unsere Grundeinstellung. Also das wird nicht failen. Das gibt es gar nicht.
Und das finde ich so schön, weil man das, du hast damit angefangen, ja, und wir enden jetzt quasi damit, weil du gesagt hast, Mensch, ich bin immer jemand, die so einen Riesentraum hat. So einen ganz großen Traum für all das, was ich mache. Und ehrlicherweise, neben mir steht gerade, ich habe ja die tolle V-Collective von euch aus der Toni Gahn Foundation.
Ja, ja.
Collab.
Ja.
Und die habe ich überall dabei. Sie hat jetzt so kleinste Kratzerchen, weil ich die wirklich teilweise mittelmäßig gut behandelt, weil sie so viel aushalten muss.
Das darf man aber auch. Man darf sie mittelmäßig gut behandeln.
Aber dafür ist sie ja da. Und das Gute ist, die sehen dann immer noch schön aus. Aber wie groß ist denn jetzt der Traum? Was ist für euch jetzt ein Zukunftsbild? Wo geht die Reise hin? Wo siehst du so ein V-Collective in 10 Jahren?
Also für mich ist ganz klar, ich bin dieses Jahr 43. Für mich ist der Zeitplan, bis ich 50 bin. Also in den nächsten 7 Jahren haben wir den amerikanischen Markt richtig, also wir verkaufen ja auch in Asien. Also man muss sich nur irgendwann fokussieren. Ne? Ja. Der amerikanische Markt wird neben Europa unser Fokusmarkt sein. Und wir wollen wirklich schaffen, die Go-To-Everyday-Bag da zu werden. Ne? Das heißt, also wir reden, ich habe dir gerade gesagt, also wir haben extrem große Ziele, ne? Weil es ein Segment ist, was noch sehr unerschöpft. Also es gibt nicht viel Competitors da draußen. Das heißt, das Ding wird jetzt richtig, richtig groß skaliert. Und das ist unser Traum, so ein bisschen, immer als ich diese Longchamp-Priage, ich meine, das ist die meistverkaufteste Tasche der Welt. Ich habe immer Patrick angeguckt und habe gesagt, das ist eigentlich unser Markt. Ne? Also ich meine, warum, wenn da seit 25 Jahren nichts hinterherkommt, dann ist die Zeit, dass ein deutsches Unternehmen es schafft, ja. Und was wichtig ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen key, was du auch gesagt hast, man darf sich nie zu sicher von dem Produkt sein. Wir versuchen jede Saison das Produkt noch besser zu machen, ne? Also ich glaube, wenn du so ein bisschen, es ist immer dieses Motto von mir, wenn man stehen bleibt, dann fällt man um, ja. Du musst immer in Bewegung bleiben und immer wieder innovativ sein. Jetzt sind wir gerade bei B Corp dran, um wirklich ein Zertifikat in diesem Sustainable-Sektor zu kriegen. Also es sind, wir sind die ganze Zeit am Produkt am Arbeiten und natürlich das jetzt mit Marketing und Spaß daran haben. Ich sage immer, wir sind nicht im Krieg, ne? Wir machen Taschen und wollen das Leben für eine Frau oder auch für einen Mann natürlich schöner machen, ja? Und man muss Spaß daran haben und wir lieben das, was wir tun. Manchmal stehen wir trotzdem da und denken uns, oh Gott, ja, wie schaffen wir das alles? Aber wir sind da auch zu zweit und haben ein mega geiles Team mittlerweile, auch hier in Berlin, wo wir sehr stolz drauf sind, was nicht immer so war, ne? Das hat uns sehr, sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ja. Aber sind so, dass wir jetzt sagen, wir sind guten Gewisses, können wir einfach nach Amerika gehen und es läuft trotzdem. Und ich meine, wir sind ja weiterhin Geschäftsführer und New York ist auch nur 6 Stunden. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, da musst du die Morgenen halt ab 5.30 Uhr durcharbeiten. Ich stehe sowieso um 4.30 Uhr auf. Das geht schon. Ne? Also du musst halt dein Leben so ein bisschen verändern.
Und das ist so schön, da kommt die Unternehmerin gleich schon wieder durch, so dieses Can-Do-Attitude und ach, das kriegen wir schon hin. Guck mal, so schwer ist es nur auch nicht. Das haben auch schon andere gemacht. Mal gucken, wo wir hinkommen. Und das finde ich so schön, Lilly. Also ich finde es erstmal großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Und dass
danke
du uns
an
mit
dich.
Mit diesem großen Schritt auch hier beehrt hast. Und irgendwie finde ich es auch ganz toll. Ich bin so mit Stolz quasi, dass ihr diesen Schritt wagt, weil ich es wirklich immer noch ungewöhnlich finde. Und ich finde, es ist so eine schöne Vision zu sagen, weißt du was, die Longchamp Pliage, ich habe die noch nie gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das hat jeder. Und für mich war die auch ein bisschen zu, ach, das ist jetzt ganz fies, also konservativ, sage ich mal.
Absolut. Als normales, kannst du auch
für
sagen,
mich selber,
auch
für mich selber. Und eure hat da genau ins Schwarze getroffen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr die weltweit ablösen werdet. Und dass wir hoffentlich mit diesem Interview ganz viele inspiriert haben, auch nochmal so, ja, auch nochmal zu lernen, was es alles bedeutet, sowas aufzubauen und sowas durchzuhalten und sowas expandieren zu können und wie kleinteilig das ist und wie viel man immer noch selber macht und wie viel es auf die eigene Leidenschaft und Energie ankommt. Und deswegen, ich wünsche euch da ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir euch besuchen können.
Ja, bitte. New York ist ja immer toll. Alle freuen sich immer, nach New York zu kommen.
Ja.
Dankeschön für deine Zeit.
Vielen Dank dir. Was bewegt mich? Ja, was mich derzeit bewegt, ist wieder ein wundervolles Zitat und ich wollte da mit Verena schon mal ein Was bewegt uns zu machen. Und sie meinte, sie kann damit aber nicht so viel anfangen. Und deswegen nutze ich es jetzt, dass ich hier die Chance habe, ohne Verena gerade die Folge zu machen und haue das Zitat raus, was mich bewegt und ich erzähle euch auch, warum mich das bewegt. Es gibt von James Clear, dem phänomenalen Autor von Atomic Habits. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann müsst ihr es unbedingt lesen, weil ihr damit wirklich euer Leben verändern könnt. Ich habe damit angefangen, Sport zu machen und habe es auch nie wieder aufgehört und habe das die 30 Jahre davor nicht gemacht und habe mich selber auch eher als unsportlich definiert. Und es stimmt überhaupt nicht und da bin ich ihm bis heute dankbar für, auch wenn er das nicht weiß, ist ein Bestselling-Autor aus den USA. Also unsere Wege werden sich wahrscheinlich nie kreuzen. Aber der hat ein ganz, ganz tolles Zitat gesagt. Und zwar, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Also wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, und es klingt natürlich dann alles leider nicht mehr so cool, du erreichst quasi nicht das Niveau deiner Ziele, sondern du fällst auf das Niveau deiner Systeme. Und ich finde das total spannend, denn wenn man einmal so überlegt, was sind eigentlich Ziele und Systeme, ja, dann ist ein Ziel ja ein Punkt oder ein Ort, wo wir hinkommen wollen, also den man erreichen will. Und das ist quasi so das Ende einer Reise. Das ist das Ziel und da bin ich dann angekommen und das ist dann fertig. Und das System ist quasi nach der Definition ein Prinzip, nach dem etwas gegliedert oder geordnet wird. Also es ist viel umfassender, es ist was, was dauerhaft bleibt, ein Prinzip bleibt ja. Und es gliedert und ordnet so ein bisschen die Struktur dahinter. Und wenn man dann mal überlegt mit zum Beispiel im Sport und wir sagen, okay, wir stehen alle an der 100-Meter-Linie und wir haben alle dasselbe Ziel und zwar, wir wollen gewinnen. So, wir wollen am schnellsten nach diesen 100 Metern auf der anderen Seite sein. Dann ist es ja nicht so, dass die Person gewinnt, die das Ziel sich am besten abgesteckt hat. Weil das Ziel haben alle, die da vorne an dieser Linie stehen, gleich. Die wollen alle gewinnen, die wollen alle die Ersten sein, die über diese 100 Meter Grenze rübertreten. Und andersrum, es ist genau die Person, die das Ziel erreicht, die das beste System hat. Also, die das beste Training hat, die beste Vorbereitung, das beste Mindset an dem Tag, die sich das vielleicht gut visualisiert hat, die da dran geblieben ist. Und ich finde, das Beispiel macht es so klar, dass es nicht darum geht, das eine Ziel zu haben und das eine beste Ziel vor Augen zu haben und das so klar zu haben, wie es nur irgendwie geht, sondern dass wirklicher Erfolg dadurch kommt, auch in den schwachen Phasen, die wir alle haben. Also sozusagen Willenskraft ist ja abnehmend. Am Anfang des Tages hat man ganz viel und zum Schluss des Tages viel, viel weniger, was man, ich selber immer an meinem eigenen Süßigkeitenkonsum zum Beispiel merke. Morgens würde mir nie einfallen, eine Tafel Schokolade zu essen und am Abend, ja, da geht's dann schon. Das heißt, Willenskraft ist abnehmend. Deswegen mache ich zum Beispiel meinen Sport auch immer morgens und alle Sachen, die mir schwerfallen, mache ich morgens und später mache ich Sachen, die mir leichter fallen. Und wenn man sich das mal so vergegenwärtigt und sagt, okay, es geht eigentlich darum, sich wirklich ein System selber zu bauen, in dem man leicht bleiben kann und in dem man leicht Erfolg haben kann, versus ein konkretes Ziel zu haben, sondern einfach alles darauf zu setzen, sich selber so gut kennenzulernen, dass man checkt, was man selber für ein System braucht, um das von einem abzufordern, was man halt machen möchte. Weil die meisten Dinge, die wir uns so wünschen, die sind halt in der fernen Zukunft. Und da müssen wir jetzt für lernen. Und das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so spaßig, aber in 3-4 Jahren kann ich dann wundervoll schwimmen. Und ich habe da heute mit meiner Tochter darüber diskutiert, über Tennis, weil es ihr schwerfällt und weil sie jetzt auch Muskelkater hat und weil sie meinte, so richtig Spaß hat sie da jetzt gerade nicht. Und das Zielbild aber, dass sie irgendwann mit ihrem Bruder sich einen Schlüssel schnappt, auf die Tennisanlage geht und hin und her spielen kann. Und das ist natürlich jetzt noch nicht so. Das ist ein tolles Zielbild und das will sie haben. Und dafür musst du halt jetzt das System aufbauen, sodass du es schaffst, sozusagen dich selber und dein eigenes, sag ich mal, Motivationsnetz irgendwie zu checken als Person und dann zu gucken, was muss ich für ein System aufbauen, sodass ich da dranbleiben kann, dass ich motiviert bleibe, auch vor allen Dingen in den schweren Phasen, wo es mir nicht so leicht fällt, wo ich gerade aus der Krankheitsphase wiederkomme oder ich so viel zu tun habe, wie kann ich es mir leicht machen, dass ich zumindest diesen Haken, diese Get Your Reps In, einfach ich habe es gemacht, hinbekomme. Bei mir ist es zum Beispiel ganz viel auch so, ich muss heute nicht eine Stunde schwimmen, ich gehe einfach ins Wasser, 10 Minuten reichen heute auch, Hauptsache du hast es gemacht. Und dann bin ich halt im Wasser und natürlich mache ich dann länger als 10 Minuten, weil es lohnt sich gar nicht, den ganzen Aufwand zu machen für 10 Minuten im Wasser. Und da glaube ich also sehr dran. Ich glaube sehr daran, dass wir mehr gucken müssen, wer sind wir und was für ein System passt zu mir, sodass ich die Ziele erreichen kann, die ich mir dann setze. Und viel weniger die ganze Zeit uns großartige Ziele auf unsere Mindmaps zu schreiben, ohne überlegt zu haben, was für ein Setup wir eigentlich brauchen, dass wir das hinkriegen können. Deswegen bewegt mich für heute dieses Zitat. Ich lese es euch nochmal vor. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Empfehlung der Woche. Ja, ich wollte euch heute eigentlich die Sign Smart Petition empfehlen. Und zwar ist das eine Petition, die ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen zusammen mit dem Startup-Verband ins Leben gerufen haben, um dafür einzutreten, dass wir die Arbeitsverträge digitalisieren können. Denn das ist eigentlich eine EU-Richtlinie und das wollte Deutschland nicht machen. Und jetzt haben sich aber plötzlich die Regierungsfraktionen auf die Einführung digitaler Arbeitsverträge geeinigt. Das heißt, jetzt muss nur noch der Bundestag dem Gesetzentwurf zustimmen. Und da sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass das klappt. Also das wird hoffentlich kommen und es wird 11 Millionen Arbeitsverträge im Jahr betreffen. Das heißt, es ist eine Riesenentlastung für uns Unternehmer und für unsere bürokratischen Herausforderungen. Und deswegen würde ich euch jetzt was anderes empfehlen, was genau damit zu tun hat. Und zwar sage ich euch einmal die Fakten, warum eigentlich Bürokratie so krass hemmt und was daran so schwierig ist. Und ich empfehle euch diese, wie wir es immer nennen, in der Fachsprache kontinuierliche Müllabfuhr. Also in den Boards oder Beratungen, in denen ich gearbeitet habe mit den Unternehmen, hieß es immer kontinuierliche Müllabfuhr. Das heißt, dass man in den eigenen Haushalten, ob auch zu Hause oder in eurem Unternehmen oder da, wo ihr arbeitet, immer wieder schaut, dass ihr misst, was euch lähmt, was euch hindert, was schlechte, veraltete Prozesse und Regularien sind und bestimmte Abstimmungen oder Meetings, die man nicht mehr braucht, dass man die raushaut und entmüllt, weil es so viel Freiraum aufmacht für Neues. Und warum ist das alles so schwierig? Jetzt mal zur Bürokratie zurück, weil dazu hatten wir die Fakten rausgeholt. Also der Normenkontrollrat der NKR, wusste ich auch nicht, dass es den gibt, berichtete im November 2023, dass die neuen Gesetze in Deutschland noch nie so viele Kosten und bürokratischen Aufwand verursacht haben wie im letzten zurückliegenden Jahr. Das heißt, gegenüber den Vorjahren sind die Belastungen von Unternehmen, Behörden und Bürgern um 9,3 Milliarden pro Jahr gestiegen. Jedes Jahr werden wir 9,3 Milliarden Euro mehr ausgeben für unsere Bürokratie und einmalig um 23,7 Milliarden. Das ist ja unfassbar, wenn man sich mal vorstellt, was das kostet. Und dabei ist nicht die EU der, sag ich mal, zu Beschuldigende, der den Bürokratieaufwand vornehmlich vorantreibt, sondern die Verwaltungen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien selber, weil die setzen oftmals die EU-Richtlinien viel bürokratischer um, als es eigentlich vorgesehen war. Und das ist deswegen so schlimm, weil es gibt eine Studie vom Institut für Mittelstandsforschung und die wurde im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 2023 gestartet. Und da haben 60% der Unternehmen gesagt, dass sie wegen der Bürokratie weniger investieren wollen. 18% von diesen Unternehmen haben gesagt, sie würden wegen dieser Bürokratie verstärkt im Ausland investieren. 2/3 der Unternehmen in Deutschland sagen, sie sind unverhältnismäßig stark von staatlicher Bürokratie belastet. Nur 4 von 10 Unternehmen gaben an, überhaupt alle Regelungen vollumfänglich erfüllen zu können. Die Mehrheit der Unternehmen wendet bewusst einzelne Vorschriften einfach nicht an, weil sie es nicht schaffen. Und das ist ja einfach es ist ja so ein Klotz am Bein. In den Schätzungen zur Government Effectiveness hat Deutschland sich von 1,7 auf 1,3 seit 2016 verschlechtert. Und zwar vor allen Dingen wegen dem Mangel an Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Was wir, glaube ich, alle sehr gut kennen. Weil wenn ich jetzt wieder überlege, dass ich einen zweiten Reisepass für meine Kinder beantragen möchte, dann ist alleine das schon ein Nightmare. Und das hat auch nichts mehr mit Unternehmertum zu tun, sondern einfach mit Lebensfähigkeit. Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass das 2016 Bürokratieentlastungsgesetz ganz viel davon behebt und jetzt hoffentlich auch diese Arbeitsverträge und die Digitalisierung dieser Arbeitsverträge durchgeht und dass wir uns mehr abgucken an zum Beispiel Großbritannien oder Niederlanden, die einfach Unternehmen viel früher einbeziehen und Wirtschaftsverbände in den Rechtsetzungsprozess, die früher prüfen, ob geplante gesetzliche Regelungen wirklich nötig sind, die auch ex post nochmal eine Evaluierung machen, also das heißt Post-Implementation Review, machen wir ja laufend als Startups. Hat das eigentlich was gebracht, diese Initiative, die wir gemacht haben? Und genau das machen die auch mit ihrer Bürokratie und die einfach ein Abbauziel festlegen. Also die sagen zum Beispiel 25% und die anderen 2,5 Milliarden, die Niederlande, sagen, das müssen wir jetzt abbauen an Bürokratieaufwand. Das war also eigentlich die Empfehlung, Science Smart. Hoffentlich müssen wir nur noch an der Seitenlinie alle dafür cheeren, dass es wirklich durchgeht und dass es auch Gesetz wird in Deutschland. Und gleichzeitig, glaube ich, können wir alle in unseren jeweiligen Bereichen alles dafür tun, um diese kontinuierliche Müllabfuhr zu leben und einfach das, was wie ein Klotz am Bein hängt, was uns allen nur Energie zieht und keine gibt und teilweise halt nicht sein muss, zu minimieren, um viel mehr Kapazität zu haben, um tolle Sachen zu machen, Innovationen zu entwickeln und all das, worauf wir wirklich Bock haben. Ja, das war sie schon wieder, die 95. Folge von unserem wundervollen Podcast. Und ich habe wesentlich mehr Respekt nochmal dafür bekommen, was Verena da abgerockt hat im letzten Jahr. Und jetzt habe ich das letzte Wort. Von Henry Ford. Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.